BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser zu unserem Ratsch heute. Es geht um das älteste Schuhgeschäft Deutschlands. Das Schuhhaus Pflanz in Landsberg hat eine lange Geschichte. Seit 400 Jahren, seit 400 Jahren gibt es diesen Familienbetrieb schon. Und in einem Schuhmuseum im Schuhhaus Pflanz sind sogar noch ältere Modelle zu sehen. Die Pflanz-Familie ist heute bei mir zu Gast, Heinrich und Heidi Pflanz. Ich frage sie dann gleich, in der wievielten Generation des Schuhgeschäfts sie innehaben. Und mit den beiden ratsche ich jetzt, wie wichtig Schuhe sind, auf denen wir laufen, in denen wir laufen. Und vieles mehr. Und herzlich grüß Gott und habe die Ehre, sage ich zu meinen Gästen aus dem Schuhhaus Pflanz in Landsberg. Schön, dass Sie da sind. Ihr Schuhhaus gibt es seit über 400 Jahren. Und ich glaube, das ist einzigartig in Deutschland und einzigartig in Bayern sowieso. Bis weit hinter den 30-jährigen Krieg haben Sie Unterlagen, können Sie die Tradition Ihres Hauses verfolgen. Und da war ja Bayern ja kein Königreich, das ist ja alles schon so lange her. Das ist das älteste Schuhhaus in Deutschland auf jeden Fall.
Genau so ist es, ja. Und wir haben eine Urkunde, die ist im Bayerischen Staatsarchiv mit dem Datum 1625. So lange können wir es nachweisen, also der Betrieb ist noch älter, aber urkundlich nachweisbar ist es 1625.
Und in der wievielten Generation sind Sie jetzt?
Also wir sind jetzt schon fast 300 Jahre in Familienbesitz und wir haben jetzt noch mal kurz nachgedacht, so 8. Generation.
Unglaublich, 300 Jahre in Familienbesitz. Und das im Einzelhandel, das gibt es ja kaum noch. Jetzt ist Schuhmacherei ein sehr altes und sehr wichtiges Handwerk, weil wer Schuhe hatte, der konnte laufen. Ganz früher auf dem Land, ist man bloß barfuß gelaufen oder hat nur Holzpantinen gehabt. Sie sind Schuhmachermeister, Herr Pflanz.
Nein, ich bin Kaufmann und Schuhmacher. Ich habe zwei Berufe gelernt.
Wissen Sie noch, was Ihr Meisterstück war? Man hat doch dann immer ein Stück, das dann meistens am Schaufenster steht.
Ja, mein kleines Stück habe ich noch, das ist ein rahmengenähter Herrenhalbschuh.
Also so der Klassiker. Rahmengenäht, was heißt denn das für die heutzutage, wo alle nur noch mit Sportschuhen rumlatschen? Was bedeutet rahmengenäht?
Ja, das ist die Machart und der wird mit der Rahmen mit der Hand aufgenäht. Der wird eingestochen und dann wird der Rahmen an die Sohle hingenäht.
Und Sie haben das noch richtig gelernt von Ihrem Vater? Sind Sie von Ihrem Papa ausgebildet worden oder sind Sie da noch unterwegs gewesen?
Ja, also ich habe in der eigenen Werkstatt, bei meinem Vater habe ich das Handwerk gelernt.
Dann sind Sie eigentlich auch in der Werkstatt aufgewachsen. Also ich weiß noch, in meinem Heimatort, wenn man zum Schuhmacher gegangen ist, ich mochte den Geruch so gerne, dass man einfach das Leder gerochen hat. Das ist sowas ganz Heimeliges, so eine Schuhmacherwerkstatt.
Ja, das ist allgemein so. Die Werkstatt hat eine besondere Atmosphäre und die existiert ja immer noch genauso wie früher und jeder ist begeistert davon. Weil in der Werkstatt ist in der Schuhmacherwerkstatt ist einfach was Besonderes und die Schuhmacher waren ja auch was Besonderes. Und da ist auch viel gerettet worden, ist auch viel Gaudi gemacht worden. Und der Geruch von Leder, das ist auch was Besonderes. Das ist ein angenehmer Geruch.
Ja, das ist so.
Leder, wie Holz.
Ja, so heimelig, wenn man in eine Schuhmacherwerkstatt kommt. Es gibt ja kaum noch welche. Also Schuhe sind ja mittlerweile ein Wegwerfprodukt geworden. Irgendwelche
Leider.
Plastiksohlen. Aber ein Schuhmacherhandwerk, ein Schuh hat ja auch passen müssen. Ein Schuh hat einen durchs Leben getragen. Und darum war das ja auch so wichtig. Und ein Schuh war ja immer, haben wir gerade eben gesagt, ein Statussymbol. Weil früher hat man sich nur ein paar Schuhe leisten können. Das hat man meist am Sonntag in der Kirche angehabt.
Ja, ein paar gute Schuhe.
Ein paar gute Schuhe.
Das war so unser der Woche, da hat man Derbyschuhe gehabt, Holzschuhe oder Rindlederstiefel, die Arbeiten, die folgt. Die oberen, die haben ja nicht viel gearbeitet, die haben ja dann so Stoffschuhe und so feine Schuhe gehabt. Aber das Volk hat Derbyschuhe gehabt, aber am Sonntag, da haben sie was Besonderes angehabt. Meistens waren es dann Hochzeitsschuhe und die hat man ein Leben lang getragen. Und die haben sie ja nur am Sonntag getragen und zu Festtagen. Und das waren schon schöne Schuhe. Das, was die gehabt haben, es war bloß ein Paar. Das haben sie ein Leben lang getragen, aber das waren schon schöne Schuhe.
Die guten Sonntagsschuh. Sie haben ja Ihr Handwerk wirklich von Anfang an gelernt, wahrscheinlich dann schon mit Maschinen, aber Nähmaschinen gibt es ja noch gar nicht so lange. In der Familientradition von über 300 Jahren, das war dann schon, wie hat man früher denn Schuhe hergestellt? Es ist ja schwer, Leder zu nähen.
Ja, das geht schon.
War das von Hand?
Die Nähmaschine gibt es ungefähr seit so 1800, was sind genau, 1840 herum, ist die Nähmaschine aufgekommen. Und dann vielleicht eine Doppelmaschine. Man hat ja einen guten Schritt, den hat man mit der Hand gemacht. Das ist mit der Hand genäht worden, das war eine schwere Arbeit.
Denke ich mal, weil es ja schwer, mit dicken Nadeln da durch die Ledersohlen zu gehen.
Heidi, ja, das kommt darauf an, wie fein die Naht ist. Aber eine dünne Aal oder eine stärkere Aal, wie dick man sagt Draht, das ist der selber gemachte Faden. Der wird dann eingepecht und so wird dann einfach der Schuh. Und das der muss dann durchnähen, weil das wird der Quarks, das muss ja immer warm bleiben. Das muss man dann ein Stück durchnähen.
Das wird einem erst bewusst, wenn Sie so schildern, was für eine kostbare Handwerkskunst das ist und was es für fürs Leben ist. Das soll ja halten.
Ja, ja.
Schön. Frau Pflanz, Sie sind ja auch in der Werkstatt aufgewachsen bei Ihrem Papa. Das ist für sich auch das, was Ihr Vater gerade gesagt hat, also dieser heimelige Geruch in der Werkstatt.
Tatsächlich sind wir mehr im Geschäft aufgewachsen, weil es hat sich dann ein bisschen verändert. Also der Urbetrieb ist schon die Schuhmacherei. Mein Vater hat das Handwerk ja auch noch gelernt. Mhm. Aber wir sind im Geschäft aufgewachsen, meine Schwester und ich. Weil da hat sich dann mehr ein bisschen verschoben, mehr in die Geschäftsrichtung, in den Einzelhandel. Und da sind wir halt auch immer mit rumgesprungen dann unten im Laden.
Ich habe das als Kind geliebt, wenn man zum Schuhe kaufen ist und dann ist es anprobiert worden. Da hat es ja das Hockerle gegeben und dann hat man seinen Fuß raufgetan, dann ist der Fuß gemessen geworden und dann fand man es ganz spannend, wie die Füße gewachsen sind von Schuh zu Schuh. Und wir hätten alle mal so gern Schuhverkaufen gespielt, da haben Sie mitspielen dürfen.
Ja, genau. Und wir haben oft, wenn der Laden zu war, wenn meine Mutter noch unten beim Kassemachen war, dann haben wir gespielt. Die eine war die Verkäuferin, die andere war, ich glaube, beide wollten immer lieber die Verkäuferin sein, aber eine musste halt den Kunden machen. Und dann haben wir gespielt. Oder wir haben uns oft auch neben die Kunden hingesetzt und haben zugehört, was die so sprechen, also was die Verkäuferinnen sprechen mit den Kunden und haben das am Abend dann nachgespielt.
Haben Sie auch Aschenbrödel gespielt, dass der Schuh passt? Rucki die Kuh, Blut ist im Schuh.
Tatsächlich nein, weil wir haben natürlich wollten immer halt die Hochhackigen probieren und die waren uns ja immer zu groß. Also wir haben da jetzt nicht so geschaut, ob der passt, sondern mehr, ob er uns gefällt.
Das haben aber kleine Mädchen immer gerne gemacht, mit hochhackigen Schuhen zu laufen. Konnte man natürlich alle nicht. Ich kann es heute noch nicht. Aber ich weiß noch, meine Mama zum Beispiel hat noch ihre Pfennig-Absetz-Schuhe. Da haben Sie auch was dazu zu erzählen, Herr Pflanz. Pfennig-Absetz haben alle gehasst. Die haben Löcher im Parkettboden gemacht.
Ja, alle haben es nicht gehasst. Das war ja auch schick.
Schick, gell? Hat schöne, das war schon, schöne Füße gemacht. Schöne
war schon eine schicke Mode, gell? Und da hat es dann... Weil die Perlenabsätze, die waren ja schnell wieder kaputt, hat man so einen Messingabsatz gehabt und da hat es dann einen Absatzschoner gegeben. Mhm. Aber für den Holzboden war das natürlich schon schlecht. Aber es war eine schicke Mode, da gibt es keinen Zweifel.
Sie sind ja auch aus Landsberg, da ist ja Kopfsteinpflaster. Ich glaube, da sind die Damen in ihren Pfennigabsätzen ganz schön drüber gestaxt.
Ja, da hat die Schuhmacher Arbeit gehabt. Ja, damals hat das nur floriert. Aber bei mir ist es so, wissen Sie, ich habe Kaufmann gelernt und habe Schuhmacher gelernt. Aber der Kaufmannberuf war nie so mein Wunschberuf. Das habe ich ja gemacht, weil man gesagt hat, ja, du bist der Sohn und du musst das Geschäft übernehmen. Aber ich wäre hinaus in der Natur, bin ja ein freies, liebender Mensch, Förster oder sowas. Das hätte mir Spaß gemacht. Nein, habe ich Kaufmann lernen müssen. Aber der Handwerksberuf, der hat mir eigentlich schon Spaß gemacht. Ja. Da habe ich gesehen, was ich dann gemacht habe.
Was man gemacht hat.
Und gell? Wenn ich das schon gemacht habe, dann hat mich das gefreut. Und der Handwerksberuf, der hat mir schon Freude gemacht.
Das ist auch schön. Heißt ja auch Handwerk, mit den Händen was entstehen zu lassen. Und zwar ein schönes Produkt. Das ist was ganz Besonderes. Und wir haben auch gerade schon über Mode, reden wir ja auch noch bei unserem Ratsch, dass Sie ein schönes Produkt haben, wo Sie dann aus dem Fenster schauen und sagen, die Leute laufen auf meinen Schuhen durchs Leben. Füße und Schuhe, das ist ja auch ganz was Wichtiges, wie man durchs Leben laufen kann. Und jeder, der mal einen Schuh gehabt hat, der drückt, der weiß, wie froh man ist, wenn man einen bequemen Schuh hat.
Ja, ich habe mal gehört, Wer die Sorgen der Welt vergessen will, der muss bloß ein paar Schuhe tragen, die zwei noch ums Klo sind.
Das ist.
Ja. Ja.
Wie viele Paar Schuhe haben denn Sie privat?
Ich?
Ja.
Darf ich gar nicht sagen, nicht viel. Weil ich pflege meine Schuhe und die halten ja ewig.
Und das ist das A und O, das weiß ich ja von meinem Großvater. Und während der Nachrichten haben Sie sogar erzählt, es hat sogar mein Opa, ich habe es schon ein paar Mal hier erzählt, weil ich so stolz auf meinen Opa bin, der war Oberlokomotivführer und hat immer auf seine Schuhe geachtet. Unputzte Schuhe hat es ja gar nicht gegeben. Und Sie haben vorhin gesagt, Sie haben ja auch ein Schuhmuseum, ein ganz kostbares, dass es sogar Lokomotivführer oder Eisenbahner Schuhe gegeben hat. Wie waren die?
Ja, das waren schwere Schuhe mit Leder und Filz. Mhm. Gell, weil im Winter war es ja auch kalt. Ja, da haben wir das ganze Jahr halten müssen. Gell? Der Heizer, der hat es vielleicht schon warm gehabt, aber in der Lokomotive, da war es ja auch im Winter kalt. Das waren ganz spezielle, schwere Schuhe waren das für Lokführer.
Also hat es auch für verschiedene Berufe unterschiedliches Schuhwerk gegeben?
Immer, ja, ja.
Zum Beispiel?
Naja, auf dem Stegreif.
Fällt dir gerade gar nichts ein. Aber Sie haben ja diese handgefertigten Schuhe zu machen gelernt. Es ist ja was ganz Kostbares, diese Schuhe zu sehen. Und wenn man so Bücher über englische Gentlemen liest, Sie haben auch gesagt, man braucht nur wenige und du musst mal pflegen. Heißt ja auch, dass man jeden Tag die Schuhe wechseln soll, immer auf den Spanner tun und immer pflegen. Dann halten die ja eigentlich ein Leben lang. Und das ist ja eigentlich das Schöne an dem Handwerksberuf, wie zum Beispiel auch beim Schreiner, dass das schon was fürs Leben ist.
Ja, ich will nicht sagen fürs Leben, aber ziemlich lang. Es ist ja so, der Schuh ist ein Spiegelbild vom Menschen. Sie können ja alles vom Schuh auf den Menschen schließen. Welche Schuhe er trägt, wie er sie abläuft und wie er sie pflegt, das ist ja ein Spiegelbild vom Menschen. Mhm. Es wird ja niemand ein dreckiges Hemd anziehen, wie oft zeigt man unputzten Schuh an. Oben hui, unten pui.
Ja. Ja, das ist die Visitenkarte. Das haben Sie sich ja auch gelernt, Frau Pflanz. Wenn man gute Schuhe hat und saubere Schuhe und keine schiefen Absätze, das ist so die Visitenkarte vom Outfit, sagt man heute.
Ja, wir legen natürlich, nachdem wir jeden Tag damit zu tun haben, glaube ich, schauen wir oft erst nach unten und dann ins Gesicht. Weil es uns einfach halt interessiert, ja, was die Leute tragen oder ob wir erkennen können, welche Marke das jetzt ist. Ist schon oft so. Wobei es bei uns auch so, also wenn wir durch die Stadt laufen, habe ich auch manchmal das Gefühl, dass die Leute, die mich kennen, zuerst nach unten schauen und dann mir ins Gesicht. Also muss ich auch immer aufpassen, was ich anhabe.
Also wenn sie Hutgeschäft hätten, wäre es wahrscheinlich anders.
Würden sie oben hinschauen, genau.
Seit über dem 30-jährigen Krieg hinaus gibt es Ihr Schuhgeschäft in Landsberg und Sie haben auch ein Museum dazu. Über das Museum würde ich jetzt gern mit Ihnen reden, Herr Pflanz. Seit wie vielen Jahren sammeln Sie schon Schuhe und welche Exponate haben Sie denn in Ihrem Museum? Das ist ja im Wohnhaus, in Ihrem Elternhaus. Sie haben ja das Schuhgeschäft im Elternhaus oder im Traditionshaus Pflanz in Landsberg.
Dann habe ich meine Mutter gefragt, was sind denn das für Schuhe? Und sie sagt, das ist der Rest von der Plünderung. Weil wie die Amerikaner nach Landsberg kommen, sind 45 mal Landsberg 3 Tage zur Plünderung freigeben. Bloß seltsamerweise weiß das halt niemand mehr, weil nicht drüber geredet wird. Und da sind so, in dem Chaos, da sind so einzelne Schuhe liegen geblieben. Man hat da nichts weggeschmissen, weil man nichts mehr kaufen konnte.
Und weil man nichts gehabt hat, weil man alles verwerten
ja,
musste.
Ja, man hat zwei linke, zwei verschiedene Größen verkauft, wo gar nichts mehr dazu passt hat, die hat man in einen Karton rein. Und den Karton habe ich einmal gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, nein, die schmeißt das nicht weg. Das ist ein Stück Zeitgeschichte, ein Stück Firmengeschichte, ein Stück Schuhgeschichte. Dann habe ich die putzt, dann habe ich an jeden Schuh einen Zettel hingehängt, was das für Schuhe sind. Und das waren, glaube ich, so meine ersten Schuhe. So hat das eigentlich angefangen. Und ist dann langsam angegangen und ist halt dann immer mehr geworden. Zuerst sehr mühsam und inzwischen sind es fast 3000 paar verschiedene Schuhe aus aller Welt. Und jetzt wird es ein mögliches Platzproblem. Und dann habe ich mal einen Schuhlöffel gesehen, aus einem Kuhhorn gemacht. Das hat mich so fasziniert, habe mir gedacht, das könnte ich auch mal machen. Und habe ich auch Schuhlöffel, ungefähr zur gleichen Zeit Schuhlöffel sammeln angefangen. Und jetzt habe ich die größte Schuhlöffelsammlung der Welt, die ist im Guinness Buch der Rekorde eingetragen.
Wie viele Schuhlöffel haben Sie?
Ja, zwischen 1,5 und 2000. Verschiedene.
Schuhlöffel?
Ja, meistens auch handgemachte.
Aus aller Herren Länder.
Ja, also Sie glauben gar nicht, was da für verschiedene Schuhlöffel gibt. Diese unglaubliche Vielfalt an Formen und Materialien, die ist keine Grenze gesetzt. Glauben Sie, ich kriege manchmal einen Schuh, da habe ich schon einen ähnlichen. Aber ich kriege immer wieder andere Schuhlöffel. Das möchte man nicht für möglich halten. Ich selber habe das auch nicht für möglich gehalten. Und das ist faszinierend.
Ich überlege gerade, ob heutzutage nur Schuhlöffel benutzt werden, weil wir sind ja so aufgewachsen, ohne Schuhlöffel zieht man Schuhe nicht an. Das ist, man nimmt nicht einfach bloß Finger, man nimmt einen Schuhlöffel, dann nicken sie auch. Jetzt muss man eins dazu sagen. Wir haben heute ein bisschen, vielleicht merken Sie, vielleicht ist auch das Radio wetterfühlig. Wir hatten jetzt kleine Aussetzer technische. Jetzt hat man den Anfang gehört, wo ich den Herrn Pflanz gefragt habe, wie lange er sein Schuhmuseum hat. Und er hat gesagt, seit 1958, 60 ungefähr. Und da ist diese Kiste gefunden worden, die er aufgehoben hat. Und so ist diese Sammlung entstanden mit alten Schuhen und Schuhlöffeln. Über 3000 Schuhlöffel. Und 3000 Schuhe. Wie viele Schuhlöffel haben Sie gerade nochmal gesagt?
So zwischen 1,5 und 2000.
Wie haben Sie denn das alles? Wie heben Sie denn das alles auf? Haben Sie da
Vitrinen? Das wird doch mal ein Platzproblem. Ein Schuhlöffel, das geht ja nur. Mit Schuhen ist schon ein größeres Problem. Weil die müssen auch immer wieder gepflegt werden. Das ist ja so, im Keller ist es feucht, im Speicher ist es trocken, im Schlafzimmer kann ich es ja auch nicht haben.
Da wird die Familie wahrscheinlich streiken. Und das Schuhmuseum ist zwei Häuser weiter, neben Ihrem Geschäftshaus, in Ihrem Elternhaus. Und da haben Sie diese Seltenheiten aufbewahrt. Sie haben Schuhe von König Ludwig. Sie haben Schuhe von berühmten Menschen. Sie haben Schuhe aus der ganzen Welt. Und da merkt man erst, wie wichtig einfach Ihr Handwerk ist, wie wichtig Schuhe sind. Und wie sich die Moden verändert haben und das Material verändert hat. Was ist Ihr ältestes Schuh im Museum?
Das ist circa 3000 Jahre aus Ägypten.
Wo haben Sie denn den her?
Ja, das ist immer der Glücksfall und der Zufall. Und der ist vollkommen erhalten. Ich hoffe, dass ich ihn erhalten kann, da kann ich nicht viel machen. Das ist eine Holzsohle mit einem Lederriemen drüber. Auch schon links und rechts unterschieden. Weil bis vor 100 Jahren waren sie ja auch geradleistig. Da hat es ja keinen linken und keinen rechten gegeben. Die Römer haben schon links und rechts unterschieden. Aber dann waren sie ja 100 Jahre geradleistig und seit ungefähr 100 Jahren machen wir der linke und rechte Schuhe.
Aber da... Was Sie gerade erzählen, wenn der älteste Schuh 3000 Jahre alt ist, da hat der Mensch irgendwann mal gemerkt, das ist unangenehm, wenn ich irgendwo reintrete, dann tue ich mir eher weh. Und wenn ich nicht mehr laufen kann, dann bin ich überhaupt nicht mehr fähig, irgendwas zu tun. Wie wichtig Schuhe sind, ist uns wahrscheinlich gar nicht so bewusst. Man hat halt Schuhe, man schlupft rein und man latscht durch die Gegend. Aber wie wichtig der Schuh ist für die Entwicklung der Menschheit, ist ja sehr beeindruckend, wenn Sie jetzt gerade von Ihrem Museum erzählen.
Ja, der Schuh ist unser wichtigstes Begleitungsstück. Und der tragt uns ja im Laufe eines Lebens ein paar Mal rund um die Erde. Uns ist ja gar nicht bewusst, was ein Fuß und eine Schuhe aushalten muss. Mit Schuhe sind sie ja viel leistungsfähiger als wie ohne Schuhe. Und Schuhe hat es meines Erachtens, solange es Menschen gibt, hat es auch Schuhe gegeben. Weil der Fuß, wenn geschützt ist, dann ist er leistungsfähiger. Und das können Sie ja zurückzahlen. Als der Ötzi hat
Schuhe angehabt.
Und zwar keine schlechten. Mit einem Bärenfell drüber. Also, soweit man es zurückverfolgen kann, hat es auch Schuhe gegeben. Und trotzdem wird immer mit Füßen treten.
Buchstäblich, ja.
Aber völlig zu Unrecht. Der Schuh hat einfach keinen Stellenwert bei den Menschen. Wahrscheinlich ist er zu weit weg vom Kopf.
Da denkt man nicht drüber nach. Eigentlich sollte man sich ja eh jeden Tag bei seinen Füßen bedanken und bei seinen Schuhen, dass sie einen durchs Leben tragen. Jetzt muss ich mal Ihre Tochter fragen, Frau Pflanz, wie viele Paar Schuhe haben Sie denn? Bei Frauen ist ja was ganz anderes. So wie bei dieser Serie da, diese Sex in the City, wo eine Frau dann ein ganzes Zimmer voll mit Schuhen hat. Ist bei Ihnen auch so?
Also so schlimm ist es nicht. Nachdem ich ja immer schnell Nachschub holen kann. Also ich habe schon einige. Ich habe es tatsächlich noch nie durchzählt, aber ich habe schon zwei Schränke. Es sind auch welche dabei, da kann ich mich einfach nicht trennen. Zum einen, weil man vielleicht schöne Erinnerungen dran hat.
Hat man ja auch, ja.
Ja, zum anderen, weil es einfach ein schöner Pumps ist, der eigentlich unbequem ist, aber er ist halt so schön und man schaut ihn dann einfach gern an.
Aber Sie haben jetzt auch, wir haben ja gerade von der Sammelleidenschaft von Ihrem Vater gesprochen, das überträgt sich ja wahrscheinlich auf Sie. Sie finden ja auch, wenn wir vorhin über Schuhe mit Pfennigabsatz gesprochen haben, so diese klassischen, eleganten Schuhe, wie die Damen früher getragen haben, haben Sie ja schon als kleines Mädchen damit gespielt. Man läuft dann schon hoch erhobenen Hauptes. Also nicht gerade, wenn man jetzt bei einer Modenschau ist, auf dem berühmten Catwalk, sondern man läuft schon ganz anders. Man hat schon eine ganz andere Art zu gehen, zu bewegen und dann ist man auch jemand.
Es ist so. Ich finde, es macht schon was mit einem. Wenn ich einen Pumps anhabe, ich kann zum einen nicht zu schnell laufen, ich muss mich aufrichten, ich brauche eine gewisse Körperspannung. Und da ist genau das, ich latsche nicht. Mhm. Wenn ich einen Sneaker anhabe oder eben diese sportlichen Sachen oder Flipflops, dann ist der Gang ein anderer. Es macht was mit einem. Oder wenn ich jetzt einen Stiefel anhabe, finde ich, also Stiefel ist momentan ja auch wieder ein bisschen aus der Mode gekommen, aber wir hatten die Zeit, wo wir viel elegante Stiefel, auch hohe Stiefel gehabt haben, mit einem hohen Schaft. Es gibt einem, finde ich, Kraft auch. Es gibt einem eine gewisse Sicherheit.
Das, was Ihr Vater eben gerade gesagt hat, wie wichtig der Schuh ist, ist weit vom Kopf weg. Den Satz werde ich mal mein Leben lang merken. Da denkt man jetzt so drüber nach. Man müsste auch sagen, jeden Tag sagen, schöne Grüße an meine Füße und an meine guten Schuhe, haben wir gerade eben schon gesagt. Aber es ist auch so ein Rüstzeug, wie man buchstäblich, und da kommt ja schon wieder das Wort her, wie man auftritt, wie man sich präsentiert. Das sind ja Schuhe schon ganz wichtig.
Ja, es macht halt so dieses Outfit einfach komplett. Mhm. Ich finde, es ist immer oft schade. Die Leute haben, das ist jetzt halt auch der Mode oder dem Trend geschuldet, oft wunderbare Trachten an. Es ist ja schön, dass jetzt auch wieder die Jungen, ich merke es bei meinen, wenn die jetzt auf Volksfest gehen oder auf Landsberger Wiesen gehen. Wir haben erst darüber gesprochen. Meine haben jetzt wieder Lederhosen an, die Tochter hat der Dirndl an. In meiner Jugend sind wir nur mit normaler Kleidung hingegangen. Kein Mensch hat da irgendwie eine Tracht oder was angehabt. Aber schade, bei den Schuhen hat sich nicht so durchgesetzt. Die haben wirklich schöne Lederhosen, aber trotzdem haben sie die Turnschuhe an. Vielleicht nur die Jungen, die im Trachtenverein sind. Ich glaube, da ist was anders. Da passt man sich wieder mehr an. Man ist eine Gruppe. Mein Sohn hat einen Haferschuh. Und ich sage oft, Mensch, zieh es halt an. Er sagt, weißt du, die anderen haben es auch nicht an. Da sieht man doch, das, was die Gruppe eigentlich doch ausmacht. Oder wenn viele das nicht mehr haben, dann passt man sich eher an. Das ist manchmal schade.
In der Straße, in der ich wohne, in München, hat es früher einen wunderbaren Schuhmacher gegeben, auch mit Reparatur. Und der hatte sein Gesellenstück im Schaufenster, das war ein Haferlschuh. Haben Sie Haferlschuhe auch gemacht, Herr Pflanz, bestimmt?
Hafer noch nicht, aber sonst habe ich eigentlich so alle Halbschuhe und Stiefel, Skistiefel habe ich gemacht.
Skistiefel auch, das weiß ich noch, Lederstiefel.
Ja, Lederstiefel, Zwiegnähte und zur Prüfung ist er verlangt worden, ein Rahmengnähter Halbschuhe, Herrn Halbschuhe. Und daraufhin habe ich auch hingearbeitet. Gell?
Halbschuh sagt man eigentlich auch nicht mehr, gell? Oh, das Wort ist ja aus der Mode gekommen. Schnürschuh, Halbschuh.
Ja, es gibt einen Schlipper und gibt einen Schnürhalbschuh.
Was braucht denn der Herr überhaupt alles an Schuhen? Also, weil wir vorhin schon von dem englischen Gentleman gesprochen haben. Wie viel Paar Schuhe Minimum braucht man? Jetzt von den Sportschuhen abgesehen.
Ja, er braucht ein paar Alltagsschuhe, ein paar Straßenschuhe. Normalerweise braucht er auch ein paar gute Schuhe, für besondere Anlässe, für Sonntag. Er braucht ein paar Hausschuhe. Eigentlich brauchte er für jede Gelegenheit halt einen eigenen Schuh. Das war ja früher nicht. Wir haben früher diese ledernen Stiefel gehabt. Die haben wir zum Skifahren gehabt. Die haben wir zum Schlittenfahren gehabt. Die haben wir zum Schlittschuhfahren. Da haben wir die Schlittschuhe
Kufen so unten hingemacht, gell? Die haben wir noch hinbunden, so wie bei den Rollschuhen.
Ja, hingeschraubt. Schraubendampfer. Und so hat man ja immer die gleichen Schuhe gehabt. Heute braucht man für jede Sportart einen eigenen Sportschuh und dann Laufschuhe und dann Hallenturnschuhe und dann und Outdoor und was Gott was heißt. Das ist ja alles so kompliziert und so vielseitig geworden. Das hat man sich ja früher nicht leisten können.
Da waren sogar die Fußballschuhe, wenn wir schon uns während der Weltmeisterschaft unterhalten, die Fußballschuhe auch noch ganz anders als jetzt. Da sind ja, glaube ich, erst auch spät die Stollen erfunden worden dazu.
Ja, Stollen hat es schon gegeben in den 20er Jahren, aber zuerst waren es noch Lederstreifen, dann waren es Lederstollen und dann nach dem Krieg sind dann allmählich die Schraubstollen aufgekommen. Aber richtige Fußballschuhe seit den 20er Jahren hat es schon mit Stollen gegeben, aber die waren halt anders, die waren braun und hell. Farbig und dann später sind sie dann schwarz geworden und sind dann auch andere Materialien. Zum Beispiel habe ich ein paar Schuhe vom Lothar Matthäus, der Schuh ist aus Känguruleder.
Was?
Ja.
Hupft es dann besser, so wie es Känguru?
Ja, es gibt ja, Schuhe können sie ja aus allem machen.
Ich habe so ein paar
Schuhe jetzt gekriegt von einem Ferragamo in Italien, hergestellt aus Leguan, aus einer Leguanhaut. So was gibt es ja heute gar nicht mehr. Aus Reptilleder, aus Eidechsleder, sogar aus Fisch können wir Schuhe machen. Sogar Schuhe aus Haifischleder.
Was ist denn das Hauptmaterial? Das sind jetzt die exotischen Sachen, aber mit dem Sie immer gearbeitet haben. Ist das Rindsleder gewesen?
Ja, Buchskalf. Also in der Stelle Kalbleder. Man nimmt ja für Rindleder nimmt man ja mehr für derbere Schuhe. Für einen normalen Straßenschuh nimmt man ja doch Kalbleder, Buchskalf, Mastbox, wenn es stärker sein soll. Und Rindleder nimmt man dann mehr für schwere Schuhe.
Wie viele Lederbeispiele haben Sie dann in der Werkstatt hängen gehabt, als Sie noch aktiv als Schuhmacher gearbeitet haben? Das war ja immer, weil wir schon zu Beginn von unserem Ratsch drüber gesprochen haben, wie es in so einer schönen Werkstatt riecht und ausschaut. Und wie Sie da auch aufgewachsen sind, Frau Pflanz, mit diesem wunderbaren Geruch von Leder. Wie viel Leder haben Sie noch in der Werkstatt?
Das muss der Papa sagen.
Ja, das muss der Chef sagen.
Wir haben genau aufgeteilt.
Die Tochter ist fürs Chef zuständig, der Vater für die Schuhmacherei und fürs Museum.
Es ist ja so, normalerweise, mein Vater war ja auch Schäftemacher, aber der Schaft, der braucht man ein weicheres Leder, Obermaterial. Und für die Sohle, man braucht eine dickere Sohlen, eine dünnere Sohlen. Und dann hat es so verbrenntes Leder, ein bisschen ein schlechteres Leder. Da hat man dann die Absätze aufgebaut damit, weil da nimmt man dann nicht das wertvollste Leder. Und das ist ja alles noch, die Kuhhaut, ja, wie soll ich da ins Detail gehen? Die Kuhhaut, die ist ja gestaffelt. Am Rücken da ist das Kernleder, das kräftige Leder. Zum Fuß runter wird es dann immer lappiger und dann kommt der Abfall. Es geht auch mit Kernleder und dann Abfall 1, Abfall 2. Die Haut ist ja gestaffelt, nach Qualität.
Das ist ja faszinierend, geht ja auf keine Kuhhaut.
Aber das, da kann ich jetzt nicht ins Detail gehen.
Aber Ihr Vater war Schaftmacher, das war auch noch ein eigener Beruf.
Schäfte machen, würde ich sagen, eigener Beruf, aber Sie können einen Schaft beziehen oder Sie können ihn selber machen.
Was für ein schöner Beruf und wie wichtig Schuhe sind, das lernen wir jetzt wirklich durch Sie nochmal, was es für ein besonderes Handwerk auch ist und wie wichtig Schuhe fürs Leben sind. Sie haben jetzt aber noch ein ganz normales, in Anführungsstrichen, Schuhgeschäft, aber haben Sie auch noch handgemachte Schuhe im Geschäft? Jetzt darf Tochter reden, gell?
Also wir haben keine handgemachten Schuhe mehr. Yeah. Ja. Wir hatten eine Zeit lang wirklich sehr schöne, hochwertige Rahmengnähte Schuhe, die waren aber maschinell hergestellt. Mhm. Aber es ist tatsächlich durch diese sportive Mode,
hat sich's geändert.
Ist es sehr ins Hintertreffen gekommen, ja. Dadurch, dass man sieht ja auch jetzt, wenn man im Fernsehen aufmacht, die Moderatoren, früher hat jeder Anzug und schwarze oder cognacfarbene, wirklich schöne, elegante Herrenschuhe angehabt. Es ist alles dem Turnschuh momentan gewichen.
Das ist aber in den letzten, wann hat das angefangen mit der, also wie gesagt, es heißt jetzt ja Sneaker oder Sportschuhe, wir zwei sagen nur Turnschuhe, weil wir haben noch einen Turnbeutel gehabt, da hat es ein paar Turnschuhe gegeben.
Genau.
Da ist man zum Turnen gegangen und sonst hat man halt normale Schuhe anzogen, das kannten wir ja gar nicht.
Den normalen Lederschuh.
Ja.
Ich glaube, dass es mit Corona kam so der Umschwung.
Dass man sich bequemer auch
angezogen
hat.
Ja, weil dann waren doch viele daheim. Man konnte dann auch schlecht was bekommen. Und da sind viele in diese Jogginghosen-Sache oder in dieses legere Daheim-Outfit abgesunken. Ich habe den Eindruck, dass es, hat das nochmal so, es ist davor schon so gewesen, da war so der leichte Wendepunkt, dass einfach diese sportiven Sachen mehr im Vordergrund waren. Aber es hat sich dann, Corona hat dem, finde ich, diesen Schubs nur gegeben und hat es noch verstärkt. Und aus bequemen Sachen bekommt man die Leute wirklich schlecht raus. Also auch wenn die Mode versucht, da wieder umzuswitchen, du bekommst leichter, finde ich, wir hatten ja diese spitze Mode. Es war leichter, die Leute von spitz wegzukriegen, glaube ich, als jetzt von diesem bequemen, die Leute wieder in einen Lederschuh reinzubringen, ist deutlich schwieriger.
Und wenn man so schaut in den Innenstädten, ich habe das Gefühl, die schlurfen alle nur noch durch die Gegend. Mit richtigen Schuhen geht man, haben Sie ja vorhin auch gesagt, aufrechter, eleganter. Man hat eine andere Haltung und man bewegt sich auch. Und das ist ja ganz wichtig auch fürs Kreuz, dass man sich gut bewegt und nicht nur vor sich hin schlurft.
Ja, so ist es. Aber ich glaube, das ist auch dem geschuldet, weil jetzt kommt natürlich auch noch die Entwicklung. Ich habe dann noch sportive Schuhe, wo ich gar nicht mehr aufmachen muss, wo ich nur noch so runterrutsche. Jetzt gibt es diese Slip-Ins, wo du wirklich auch hinten die Ferse ist so konstruiert, dass man nicht mal mehr einen Schuhlöffel braucht und auch keinen Finger. Das heißt, ich rutsche nur noch so rein. Es wird immer alles noch bequemer. Ich brauche gar nichts mehr aufmachen. Ich rutsche da so rein. Das Problem ist halt, ich habe dann aber manchmal passt es wirklich gut, manchmal sitzt es einfach dann auch nicht mehr so fest. Jetzt, wenn es nicht mehr so fest sitzt, dann kann ich auch nicht mehr ein bisschen eleganter laufen, dann schlürfe ich. Weil ja hinten immer dann so klapp, klapp es sitzt einfach nicht mehr so fest.
Wie bei Pantoffeln eigentlich, ja, dass man einfach so rumlatscht.
Die Jungen haben es früher schon angefangen, dass sie dann die Schuhbänder nicht mehr zumachen, einfach in den Nei stecken, ja, und dadurch ist der Fersenhalt einfach auch nicht mehr da. Und wenn ich keinen Fersenhalt hinten mehr habe, dann kann ich nur noch schlürfen.
Jetzt haben Sie noch einen Familienbetrieb, ein Schuhgeschäft, da wird man ja auch beraten. Und es ist eigentlich das beim Einzelhandel noch ganz selten, dass man Fachpersonal hat, das einen berät. Und so bin ja ich aufgewachsen. Sie haben vorhin darüber geredet, wie man Verkäuferin gespielt hat, dass man beraten wird, welcher Schuh passt, was für welches Alter richtig ist, dass man auch die Füße abmisst und nicht nur jeder seine Schuhgröße sagt und sich das geben lässt, sondern dass gerade bei Kindern ist es wichtig, dass die Schuhe gut sind, nicht irgendwelche Abklatschen von den Geschwistern. Den Luxus konnte man sich früher nicht leisten. Aber dass man einfach darauf achtet, welcher Schuh zu welchem Fuß passt. Und jeder Fuß ist doch eigentlich ein bisschen unterschiedlich.
Genauso ist es. Und ich glaube, das ist auch die Kunst. Das ist vor allem, also wir haben ein sehr gutes Geschäft, gerade so, wenn die ersten Schuhe für die Kleinen, da merkt man, da sind die Eltern noch, ja, da möchten sie auch noch diesen guten Schuh. Da ist das Bewusstsein auch, glaube ich, noch da. Und da ist es auch besonders wichtig, weil es gibt der Schuh, man denkt immer nur an die Länge, aber wir haben natürlich auch die Breite oder oben das Volumen und der gute Schuh muss halt überall passen. Und gerade weil der Kinderschuh ja eigentlich zu groß ist, weil die Kinder ja noch wachsen, die brauchen diesen Zuwachsraum, dann brauche ich zusätzlich noch, wenn ich abrolle, wird der Fuß etwas länger. Das muss alles mit rein und dann ist es besonders wichtig, dass er obenrum gut sitzt, dass die Kinder trotzdem, obwohl der Schuh relativ lang sein muss, dann einen guten Halt haben. Und es gibt viel breite Füße, da musst du dann nur schauen, dass vorne die Zehenbox breit genug ist. Da müssen die Kinder gut laufen können. Und das ist sehr aufwendig, aber wir nehmen uns die Zeit. Mhm. Und man braucht, glaube ich, da schon viel Erfahrung. Das haben unsere Leute. Und man braucht, glaube ich, auch ein bisschen die Liebe. Weil es wird immer, also uns ist auch schon von Beratern gesagt worden, oh, tut's die Kinderschuhe raus, das ist zu aufwendig. Da, wenn sie andere Schuhe reintut, könnt ihr viel mehr Umsatz machen. Aber es ist für uns auch ein bisschen so, ja, dieses Herzblut, zu sagen, na, wir wollen das eigentlich noch gern, wir wollen die Leute noch beraten und schauen, dass die Kinder von Anfang an einen guten Schuh tragen. Das ist zeitaufwendig und klar ist der Umsatz dann vielleicht nicht so hoch, als wenn ich jetzt einen teureren Herrenschuh verkaufe, aber das ist so unsere Philosophie und die Leute sind dankbar.
Aber jetzt, wo Sie so erzählen, wird es einem auch nochmal bewusst, dass man einfach die Schuhe nicht nur bestellen kann, sondern dass man in einem Fachgeschäft einkaufen kann und dass man beraten wird. Und manchmal bildet man sich ja bloß was ein und denkt, das hätte ich so gerne mal als Teenager, furchtbar. Und dann sagt man wirklich wie Cinderella, nein, das passt schon, da drucke ich mich schon rein. Und eine gute Fachverkäuferin oder ein guter Fachverkäufer, der kann einen ja auch beraten und auch sagen, was für ein Gut ist. Und so wie man durchs Leben läuft, das ist ganz wichtig. Wir unterhalten uns nach den 11 Uhr Nachrichten nochmal ausführlich auch über Ihr Museum, Herr Pflanz. Und da habe ich in einem alten Buch nämlich mal gelesen, dass es früher sogar als Röntgen auf einmal modern geworden ist. Sind die Füße geröntgt worden, ob sie den Kindern passen, völlig ungeschützt von Strahlen? Und so ein Apparat haben Sie, glaube ich, auch noch im Museum.
Nein, das war ungeschützt, das stimmt ja nicht. Das waren schon an der Seite in den Röntgengeräten Bleiplatten drin. Und so ungeschützt waren die nicht.
Aber das war vor ungefähr 100 Jahren damals, als das aufgekommen ist. Oder wann war das noch?
Ja, und es ist vor ungefähr 50 Jahren ist das verboten worden. Und dann hat man halt raus aus dem Laden. Aber es war eine gute Hilfe.
Über die Geschichte des Schuhhandwerks und über die Schuhmacherei und über das älteste Schuhgeschäft Deutschlands unterhalten wir uns gleich nach den 11 Uhr Nachrichten. Heidi und Heinrich Pflanz aus Landsberg am Lech, einer wunderschönen Stadt, sind bei mir zu Gast. Wir ratschen gleich weiter. Habe die Ehre, sagt Termine Kaiser. Bei mir zu Gast Heidi und Heinrich Pflanz aus Landsberg am Lech. Sie stellen ihr Schuhhaus vor mit der längsten Tradition in Deutschland und erzählen uns auch von Schuhen im Hauseigenen. Eigenen Museumschuhe aus dem Rokoko, ramponierte Turnschuhe mit rotem Sand. Gibt es dort Schuhe, die König Ludwig II. Angehabt hat, Seidenschuhe, 3000 Jahre alte Schuhe aus Ägypten und nebenan ist ohnehin das Schuhhaus, in dem man aktuelle Schuhmode kaufen kann. Ein Traditionsgeschäft, wie es ganz wenige gibt. Und wie wichtig Schuhe für den Menschen sind, darüber möchte Heinrich Pflanz gleich nach der ersten Musik reden. Und dass die beiden eigentlich auch Musiker sind, darüber ratschen wir auch. Schön, dass Sie uns zuhören. und schauen Sie mal auf Ihre Schuhe, schauen Sie mal auf Ihre Füße, ganz runter. Wir müssen unseren Füßen dankbar sein, haben wir vorhin festgestellt, und den Schuhen, die uns durchs Leben tragen. Ruckidigu, haben wir schon in der ersten Stunde gesagt. Es gibt Märchen über die Schuhe, es gibt auch viele Sprichwörter. Schuster, bleib bei deinen Leisten zum Beispiel. Oder auf Schusters Rappen, sagt man, wenn jemand zu Fuß unterwegs ist. Die Schuhe, die Füße sind ganz wichtig für den Menschen. Und das ist Ihnen, Herr Pflanz, ein großes Anliegen, immer wieder darauf hinzuweisen.
Ja, weil der Schuh wird immer unterschätzt in seiner Bedeutung. Aber überlegen Sie mal, wie viele Krankheiten gehen von den Füßen aus? Wie viele Menschen haben Hüftgelenk, Bandscheiben, Kniegelenkbeschwerden? Oder schauen Sie mal, der Striptease-Tänzer drin, der zeigt alles aus, den Schuh lässt der an. Mhm. Weil die genau weiß, wie der Schuh den Fuß und die Figur betont. Bloß die Menschen wissen es nicht. Die Bedeutung des Schuhes wird immer unterschätzt. Und der Schuh, der begegnet uns ja auf Schritt und Tritt.
Buchstäblich.
Im Märchen, im Brauchtum, im Aberglauben, im Sprichwort. Gell? Sie haben zum Beispiel Sprichwörter angeführt. Schuster, bleib bei deinem Leisten. Oder wo drückt dich der Schuh?
Ja.
Das ist 2000 Jahre alt. Mhm. Man weiß genau, wie das entstanden ist. Eine interessante Geschichte. Hat nach 2000 Jahren nur die gleiche Bedeutung wie damals. Müssen Sie mal überlegen. Indianer sagen, man soll nie über einen Menschen urteilen, bevor man nicht in seinen Mokassins gelaufen ist. Das ist ein ganz guter, sinnvoller Spruch.
Das ist ein schönes Sprichwort.
Ja, und hat immer noch seine Bedeutung. Mhm. Gell? Und trotzdem zählt der Schuh im Bewusstsein der Menschen nichts. Schauen Sie, der Schuh begegnet uns ja im Märchen. Es gibt so viele Märchen, wo der Schuh im Mittelpunkt steht. Wenn Sie mal überlegen, der gestiefelte Kater, was hat der verlangt?
Ja.
Nur ein paar neue Stiefel, um beim König Eindruck zu machen. Denn mit den eigenen Schuhen war ja der Kater eine selbstständige Person. Im alten Rom haben die Sklaven barfuß laufen müssen. Schuhe zu haben war ein Symbol der Selbstständigkeit. Der Prinz hat Aschenbrötel am Schuh erkannt. Aber die Heinzelmännchen waren der Schuhmacher, der kleine Muck, die Sieben-Meilen-Stiefel, die roten Schuhe, die zertanzten Schuhe und so weiter. Das ist ja nicht zufällig. Der Schuh, der begegnet uns nicht nur im Märchen, auch im Brauchtum. Gell? Schauen Sie, ist da nichts zufällig. Man sagt zum Beispiel, links, der linke Schuh, man sagt, wenn sie marschieren, geht er halt, das Wissen geht er halt alles verloren. Die werden ja jeden Tag dümmer, wir lernen nichts dazu. Und ja, leider ist es so. Und damit geht auch so viel Wissen mit verloren. Aber man marschiert ja immer auf dem linken Fuß. Denken Sie vielleicht nicht drüber nach, aber
doch,
wenn ich sage,
ja,
dann marschiert man links 2, 3, 4. Warum? Weil der linke Fuß ist feindlich. Verstehen Sie? Wie oft sagt man, bist du heute mit dem linken Fuß aufgestanden? Mhm. Weil wenn man missmutig ist. Weil das hat alles seine Bedeutung. Gell? Und früher, die Leute haben wir nicht schreiben können. Man hat ja, der Viehhandel, der ist durch einen Handschlag besiegelt worden. Aber
das
wenn
hat
Sie
auch golden.
Bitte?
Das hat aber auch golden. Der Handschlag hat was golden früher.
Ja, aber wenn Sie zum Beispiel ein Grundstück gekauft haben, dann ist der mit seinem rechten Fuß auf das neu erworbene Grundstück draufgetappt und damit war das besiegelt wie eine Unterschrift.
Und der rechte Fuß war natürlich mit einem rechten Schuh. Also der Schuh ist für alles wichtig.
Ja, auf jeden Fall.
Wir ratschen über Schuhe und das war jetzt die Schuhpolka von der Holledauer Tanzbundfeger. Sie beide machen ja auch selber Musik, Herr Pflanz. Sie haben Trommel gespielt, große Trommel.
Ja, große Trommel, ja.
Bei welcher Gruppe?
Ja, damals bei der Blitzlinger Blasmusik.
Aber Trommler muss schon ganz schön was leisten, oder?
Na ja, jeder muss was leisten.
Und Ihre Tochter macht auch Musik oder hat Musik gemacht? Sie haben gerade die Gitarre vorhin bei uns im Studio stehen. Sie spielen Gitarren, eines meiner Lieblingsinstrumente.
Ja, wobei es ist tatsächlich, ich habe früher lang Gitarre, also ich habe angefangen, erst einmal Blockflöte gelernt, dann habe ich Gitarre gelernt und habe länger auch in einem Ensemble mitgespielt und wollte dann aber gern in der Kapelle spielen und habe dann Klarinette gelernt und war dann auch zuerst in der Pitzlinger Blaskapelle und später in der Stadtkapelle in Landsberg. Leider es ist dann irgendwann eingeschlafen. Es ist so, du hast dann Kinder, dann hast du Beruf eben mit dem Geschäft und das war dann alles zu viel. Und dann, ich war jetzt auch nie so der wahnsinnig gute Musiker. Also ich höre sehr gern Musik, aber war, ich musste mich schon reinhängen. Es gibt Leute, wir haben in der Kapelle Leute, die wirklich begnadete Musiker sind und sehr gut sind. Ich habe das Gesellschaftliche immer mehr genossen, glaube ich, als die musikalische Bestleistung. Aber es hat mir immer Spaß gemacht. Aber es ist tatsächlich, mache ich es nicht mehr.
Hartmanns, wie der Schuster, bleibt bei deinen Leisten.
Ja, genau. Für manche Sachen ist man vielleicht besser begabt. Aber es hat mir immer Spaß gemacht.
Aber Klarinette ist eines meiner Lieblingsinstrumente. Es ist so schön, wenn man es kann.
Ja, aber du brauchst einfach auch diesen Ansatz. Und wenn du länger nicht mehr spielst, ist der Ansatz weg. Dann ist es schon hart, wieder anzufangen.
Aber Sie haben Freude an Volksmusik, das merke ich jetzt auch bei unserem Ratsch. Wir haben ja schöne Musik.
Ja, mögen wir schon. Das ist einfach was Entspanntes, finde ich. Gerade am Abend, so am Feierabend, man kommt da ein bisschen runter. Und es ist also diese normale, also diese volkstümliche Musik nicht so, sondern wirklich das, was ihr spielt, das liegt uns mehr.
Und drum haben wir hier auch wirklich entspannte, gute Laune, wenn schon zwei so Top-Musiker da sind. Spielen Sie überhaupt noch Trommel, Herr Pflanz? Ab und zu.
Na, jetzt bin ich alt genug. Ich habe ja so viele Hobbys gehabt, gell? Ich war ja sehr aktiv bei der Feuerwehr.
Bravo.
Und habe da über 4 Jahrzehnte aktiven Dienst gemacht. Also ich habe so viele Interessen. Aber ich glaube, die Liebe zum Schuh, die habe ich erst gekriegt durch das Sammeln von Schuhen.
Mhm. Weil so war es halt für Sie, Ihr Handwerk, Ihre Ausbildung, das hat ja mit Ihrer Gegenwart zu tun gehabt. Aber darüber nachzudenken, was das für eine Tradition hat, hat ja dann bei Ihnen vor über 60 Jahren angefangen, als Sie eben da angefangen haben, die Schuhe zu sammeln.
Ja, das ist so nacheinander ist das gegangen. Also angefangen hat es ja durch den Rest von der Plünderung her übrig geblieben ist. Aber das hat dann ganz langsam angefangen und dann habe ich erst gesehen, was für interessante Schuhe in der ganzen Welt gibt, gell? Die goldbestickte Schnabelschuhe aus dem Orient, gell? Silberne Hochzeitsschuhe aus Afghanistan, dann die Genlin-Schuhe für die gebundenen Damenfüße aus China.
Aus China, ja.
Gell? Und dann auch Stiefel. Der Stiefel ist ja ein Symbol der Macht. Der Stiefel hat aber eine ganz besondere Bedeutung, ist ein faszinierender Schuh, gell? Und dann habe ich gemerkt, auch die Primitivschuhe aus Notzeiten. Und aber vor allem die interessanten Schuhe aus der ganzen Welt, Indianermokassin und so weiter. Und wie vielseitig das ist, das hat mich dann fasziniert.
Und wenn man einmal mit dem Sammeln anfängt, dann kann man, glaube ich, nicht mehr aufhören. Wie kriegen Sie denn Ihre Stücke? Schicken Ihnen Leute auch was zu? Sie haben ja auch von vielen Prominenten die Schuhe, von Otto von Habsburg bis zum Johannes Heesters bis Lothar Matthäus haben schon erwähnt, sogar die alten Tennisschuhe von Steffi Graf. Bekommen Sie dann die Schuhe einfach von den Leuten geschickt oder fragen Sie nach, ob Sie Schuhe kriegen dürfen?
Wissen Sie, da ist jeder Schuh eine Geschichte für sich allein. Also auf Nachfrage ist wenig erfolgreich. Meistens durch persönliche Kontakte, durch Beziehungen. Aber jetzt, wo ich muss ein Platzproblem ist, jetzt kriege ich es zum Teil auch kostenlos zugeschickt. Wenn zum Beispiel eine Molly Rouge aus Paris hat mir ein paar Kankan-Stiefel geschickt.
Nein, wie?
Ja, und dann sage ich auch, die haben mich angerufen und sage, ja, was sollen die kosten? Nein, das ist für uns kostenlos. Bist du für uns eine Ehre, hat er gesagt. Okay? Oder der Bäumler. Sie kennen den Marika Kilius, Hans-Jürgen Bäumler.
Habe ich schon hier interviewen dürfen.
Bei ja, der Bäumler in Frankreich, der hat mir seine Eislaufstiefel geschickt.
Das ist ja toll.
Stehen in der Garage, gell, und verrosten bloß. Dann habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht schön, wenn von der Kilius auch ein paar Schuhe dabei wäre. Da habe ich die Kilius zweimal angeschrieben, die hat mir gar keine Antwort gegeben. So unterschiedlich ist das.
Und vom Prinzregent Luitpold haben Sie auch Schuhe.
Ja.
Wie sind Sie an die gekommen?
Ja, auch wieder durch persönliche Kontakte.
Unglaublich. Dann haben Sie Seidenschuhe von König Ludwig II.
Ja.
Was hat es mit denen auf sich? Die sind ja ganz edel.
Ja,
mit handgemalten Monogramm.
Da ist einmal der Nachlass versteigert worden und da habe ich das Glück gehabt, dass ich die gekriegt habe. Weil heute ist das anders. Heute sind internationale Bieter da und irgendwo auf der Welt ist einer, der sich den Schuh einbildet und der kann jeden Preis zahlen. Und das war ja damals nicht vor Jahrzehnten, Ich habe vielleicht vor 40, 50 Jahren habe ich die gekriegt. Damals war ja das nicht so. Und die hat einen Drang zum Zeremonial vom St. Georgs Ritterorden 1864.
Ich blätter gerade in Ihrem Buch um. Sie haben nicht auch ein schönes Buch herausgegeben, Schuhe mit Geschichte aus dem historischen Schuhmuseum in Landsberg am Lech. Dann haben Sie zum Beispiel auch noch die zwiegenähten Skistiefel, von denen wir vorhin geredet haben. Die haben ja dabei Wind und Wetter dem Ganzen standhalten müssen. Oder Gebirgsjägerstiefel, Uniformstiefel, Trachtenschuh, Bergkletterschuh. Schuhe vom Louis Trenker. Sie haben ja alles, was es an Schuhen gibt. Gibt es denn ein Lieblingsstück oder kann man sich da gar nicht entscheiden?
Habe ich eigentlich nicht. Weil, wissen Sie, ich kriege die Schuhe meistens in einem schlechten Zustand. Mhm. Und die tue ich alle selber restaurieren. Mit viel Geduld und Mühe. Und da liegt mir jeder Schuh am Herzen. Mir ist so ein Primitivschuh aus Notzeiten, der erhält sich ja nur schwerer. Der ist mir genauso viel wert, als wie ein Goldbestickter von einer Prinzessin. Und mir ist auch klar, man kann nichts besitzen. Man kann bloß was vorübergehend verwalten. Mhm. Und so weiß ich, so in dem Bewusstsein lebe ich auch. Okay? Mir macht es halt Spaß, wenn ich was erhalten kann. Und denke mir, ja gut, vielleicht freut sich noch mir nur jemand drüber. Und das ist mir wichtig. Für mich war das Geld nie an erster Stelle. Verstehen Sie? Weil es gibt noch was Wichtiges. Als wir Geld. Es gibt Dinge, die können Sie mit Geld nicht kaufen.
Aber das ist ja eine Geschichte und Ihr Haus, Ihre Familientradition, es hat ja auch eine ganz, ganz lange Geschichte. Wie haben Sie es überhaupt geschafft, so diese ganzen Unterlagen zu bekommen? Da waren ja viele Kriege dazwischen, wenn wir schon vom 30-jährigen Krieg reden. Sie haben vorhin mal erzählt, man kann ja die Schrift kaum noch dechiffrieren, wo das alles festgehalten ist, Ihre Familientradition vom ältesten Schuhhaus Deutschlands.
Ja, das hat mein Vater erforscht. Mhm. Das wäre ja heute gar nicht mehr möglich, weil es heute noch schwieriger ist als wie vor vielen Jahrzehnten. Und mein Vater hat das alles dankenswerterweise erforscht. Und das ist auch einmalig. Also ich glaube, es gibt da nichts Vergleichbares.
Es ist unglaublich, über wie viele Jahrhunderte diese Familientradition mit einem Handwerk erhalten ist. Was haben Sie eigentlich für ein Zunftzeichen bei den Schuhmacher?
Ja, wir haben einen Stiefel gehabt. Aber den haben auch die Amerikaner beim Einmarsch 45 gestohlen. Das ist bis heute verschwunden. Das war unser Zunftzeichen. Mhm. Also ein silberner Stiefel. Gell? Aber die Schuhmacher haben ja den Reichsadler im Wappen. Wissen Sie auch nicht, gell?
Nein.
Ja, das ist auch was Besonderes, weil ich meine, 1340 rum hat der Deutsche Ritterorden gegen die Russen gekämpft. Da war die Schlacht schon fast verloren, hat der Schuhmacher Sagan die Fahne hochgerissen und ist dem Feind entgegengestürmt. Dann haben sie die Schlacht noch gewonnen. Und darauf hat der Kaiser Karl VI. Dem deutschen Schuhmacherhandwerk für ewige Zeiten genehmigt, das Reichsadler in seinem Wappen zu führen. Denn die Schuhmacher sind ganz tapfer, da kann tapfere Schneiderin gar nicht mithalten, aber keiner weiß das.
Jetzt wissen wir es Gott sei Dank, weil sie.
Ja, und bis heute noch. Die Schuhmacher haben als Wappen den Reichsadler. Aufgrund dessen, seit vielen Jahrhunderten.
Da muss man mal drauf achten, wenn man noch zu einem der wenigen Schuhmacher gibt. Es gibt ja gar nicht mehr viele Schuhmacher. Ist das eine Ausbildung, die es noch gibt? Oder
die gibt es schon noch. Also,
machen immer so
vor allem, wenn wir im Land sind, meistens Frauen. Mhm. Aber es wird ja immer weniger. Wenn, dann vielleicht Orthopädie-Schuhmacher. Aber ansonsten, das ist halt momentan die Zeit so. Und wenn sich das nicht bald ändert, dann wird es ja bald keine Schuhmacher mehr geben.
Und das vergisst man auch oft. Jeder ist froh, wenn er seine Schuhe zum Schuhmacher zur Reparatur geben kann. Aber dass Schuhmacher Schuhe herstellen können und genau wissen, wie man einen Schuh macht, das gerät bei vielen Handwerksberufen leider ein bisschen in Vergessenheit. Und es ist schön, dass Sie das hier so hochhalten.
Ja, aber wir machten, lassen halt dann Schuhe reparieren mit den Turnschuhen. Was wird denn da repariert? Sohlen, die nicht hebt oder eine Naht, die aufgeht? Davon kann der Schuhmacher ja nicht leben. Mhm. Und es ist schon, wissen Sie, wenn wir es gesagt haben, von der Bedeutung, das eigene wird immer vernachlässigt. Schauen Sie, unser Geschäft ist Jahrhunderte alt. Aber von meinen Vorfahren hat man alles aufgehebt. Das Wanderbüchel von meinem Urgroßvater ist da, aber kein Schuh. Von meinen Großeltern ist kein Schuh da.
Was?
Nein, erst ich habe angefangen von meinem Vater, handgemachte Schuhe aufzunehmen. Das hat er gar nicht verstehen können.
Wie das? Weil man hat ja nichts, wie Sie sagen, man hat ja eigentlich nichts weggeschmissen, was hergestellt worden ist.
Ja, ja, aber das eigene, schauen Sie, das Museum ist bekannt in der ganzen Welt. Also, das kann ich nachweisen im Gästebuch. Mhm. Die Leute kommen aus Australien, aus Südafrika. Japanische Schulklassen waren schon mehrere da. Aber von den drei Bürgermeistern hat es noch keiner gesehen.
Dann wird's Zeit.
Ja, die Nachbarn kennen das nicht. Das ist halt so, weil das eigene, das wird halt immer zurückgestellt.
Aber das geht einem ja selber auch.
Der Prophet im eigenen Land,
das gilt einfach nichts.
Erzählt nichts.
Herr Pflanz, Sie haben ja erzählt, dass Sie die alten Schuhe herrichten müssen. Schuhpflege ist ja das A und O. So hat es mein Opa gemacht, so hat es mein Papa gemacht, meine Mama gemacht. Schuhe können gepflegt und dann auf den Spanner und dann dürfen sie sich wieder ausruhen und dann sind sie tipptopp, bis man sie wieder anzieht. Das ist leider auch ein bisschen aus der Mode gekommen. Wie richten Sie die alten Schuhe denn her?
Ja, das ist eben ganz individuell. Das kommt immer auf den Zustand an. Und jeder Fall ist anders. Wenn einer 30 Jahre in einem Keller, in einer feuchten Kiste drin war, da kommt das Leder an einem Punkt. Oder wenn er dürr ist zum Beispiel, wenn er zu trocken gelagert ist, dann kommt er an einem Punkt, dann nimmt das Leder nichts mehr an. Dann ist es vorbei. Also muss man noch rechtzeitig erwischen. Und da braucht man viel Erfahrung. Man muss es feucht machen, weil dadurch öffnen sich die Poren und dann im halbfeuchten Zustand eincremen. Und was will man erreichen? Will es Ledernahrung, Fett, aber dann wird es dunkler. Oder soll er glänzen? Dann darf er nicht so viel fetten. Also da ist, das kann ich nicht so sagen. Da ist jeder Fall ist da anders. Zum Beispiel kommen in Fehlböden, da kommen oft alte Schuhe raus.
Ja. Also ein altbautender Fehlboden ist ja das, was dazwischen ist.
Ja, die sind nicht zufällig drin. Die sind dort reingekommen als Glücksbringer und als Abwehr gegen Dämonen. Und ich glaube, manche lassen es vielleicht heute noch, aber die reden sie nicht drüber, weil da genieren sie, dass ausgelacht werden. Und es ist ja schade, weil durch diese neuen Abbruchtechniken wird es oft nicht mehr geborgen. Mhm. Aber über Türstecken, über Fensterstecken und so weiter, da sind immer wieder alte Schuhe drin. Und das ist natürlich ganz zusammendruckt und alt und dreckig. Und da braucht man schon viel Mühe. Die muss jetzt erst einmal einweichen, dann kommt allmählich wieder in die richtige Form. Und dann, das geht nicht auf einmal. Dann muss man es halb trocken, sauber machen, halb trocknen lassen und dann eincremen, einfetten.
Was nehmen Sie für Fett? Nehmen Sie da Pferdefett oder haben Sie was Spezielles?
Ja, das kommt auch wieder auf den einzelnen Fall, was ich erreichen will. Ich habe so ein Tranlederfett zum Beispiel. Wenn er, damit er wieder eine Nahrung kriegt. Oder wie gesagt, wenn es aber eleganter Schuh, der glänzen soll, darf er nicht zu sehr fetten, weil sonst glänzt er nicht mehr. Dann brauche ich dann schon wieder eine Glanzcreme, eine Tubencreme oder so. Das ist eben von Fall zu Fall völlig unterschiedlich.
Wie ist es denn heutzutage, Frau Pflanz? Ich bin es ja auch so gewohnt, dass man, wenn man sich neue Schuhe kauft, wenn es keine Turnschuhe und Flipflops sind, dass man die passende Schuhpflege dazu kauft. Sie bieten es natürlich an. Machen das die Leute noch?
Ich glaube, sie machen es nicht mehr so viel, aber es hat sich auch einiges verändert. Also wir bieten es immer noch an. Also wir empfehlen einfach, wenn bei uns jemand einen Schuh kauft, das passende mit dazu. Und mittlerweile gibt es sehr gute Sachen, die auch einfach in der Handhabung ist. Ich glaube, diese Tradition, die es früher gab, dass man so am Samstag nur die Schuhe putzt, dass man alles hinstellt und man putzt da einmal durch. Ich glaube, es machen schon noch ein paar, aber es sind, glaube ich, nicht mehr so viele, weil sie auch einfach die Schuhtypen verändert haben. Aber es gibt mittlerweile, finde ich, einfache Sachen. Also das A und O, finde ich, ist immer am Anfang die Imprägnierung. Damit kann man schon viel erreichen, gerade bei hellen Schuhen. Er erspart sich viel Putzarbeit, wenn sie gut imprägniert sind. Das machen wir. Das ist vielleicht der Vorteil von einem Fachgeschäft, dass wir das auch anbieten. Wenn es jemand möchte, wenn er einen neuen Schuh kauft, den er anlassen möchte.
Tüte kommen, dass
genau,
sie
oder wenn sie es gleich anlassen möchten oder so, dass wir das gleich schon mal diese erste Imprägnierung eben machen. Wir verlangen dafür auch nichts. Das gehört bei uns zum Service mit dazu. Und wie gesagt, es gibt einfache Sachen schon, die viele Sachen miteinander kombinieren. Es gibt so ein Imprägniergel, das gleichzeitig nur pflegt und wo ich ein bisschen Farbauffrischung habe. Also es hat sich vieles vereinfacht. Man muss gar nicht mehr so viel machen. Also man kann mit einfachen Mitteln oft schon viel erreichen.
Aber wo Sie gerade drüber reden, dass man am Samstag Schuhe putzt hat, in so alten Filmen sieht man es noch in alten Hotels, wie dann die Schuhe vor die Tür gestellt worden sind, damit sie geputzt werden.
Genau, das gibt es, glaube ich, nicht mehr.
Oder Schuhputzer im Bahnhof gab es ja immer. Ja, gibt es auch alles.
Das hat es weg. Ja, genau, das gibt es leider nicht mehr.
Geht ja mit, wie wir zwei sagen, mit Turnschuhen nicht mehr so. Wie pflegt man denn Schuhe richtig, damit man sie erhalten kann? Also der Klassiker ist natürlich auf die Leisten tun, aber da muss man sie, glaube ich, erst vorher reinigen und einfetten. Das können Sie jetzt besser erzählen.
Genau, also wenn man, also wir verwenden gern einen Holzschuhspanner, weil den kann ich gleich schon reintun. Da brauche ich nicht warten, ich kann den Schuh ausziehen, ist sogar gut und kann gleich diesen Holzschuhspanner reintun, am besten so unlackiertes Buchenholz. Der nimmt einfach, der Schuh kommt wieder gut in die Form, weil der Schuh ist ja noch warm, das Material ist warm und trotzdem kann er gut auslüften und dann erst sauber machen. Entweder mit Hochleistungsschaum, der ist schon fertig, den kann ich mit so einer Textilbürste oder wenn es Glattleder ist, mit einem Lappen einfach auftragen und dann mit einem Mikrofasertuch mit Feuchten wieder abnehmen. Und dann kommt es eben aufs Material drauf an, entweder creme ich es ein, bei Rauleder gibt es flüssige Sachen, die ich drauf tun kann und hinterher einfach nochmal gut Imprägnierspray drauf. Ja, mittlerweile für die hellen Sohlen gibt es was Extriges, dass ich die hellen Sohlen wieder schön sauber bringe. Ich glaube, so, das ist so die Basis.
Und da dann kann noch man viel polieren rein. Wahrscheinlich.
Polieren geht nur, wenn es wirklich Glattleder ist. Mhm. Dann nur schön aufpolieren und dann, ja, das war schon.
Was macht man? Wildleder sind im Moment ja sehr, sehr in, sagt man heutzutage. Wildleder ist natürlich auch sehr empfindlich. Wenn man zum Beispiel jetzt eine Jeans anhat und helle Wildlederschuhe, dann kriegt man wahrscheinlich die Flecken nie wieder raus.
Doch, also
wenn es abfärbt.
Genau, da ist eben wichtig, dass ich sie imprägniere, weil durch die Imprägnierung habe ich einen Schutz drauf, der dann damit eben gar nicht so diese Jeansfarbe sich so ins Leder reinreibt. Und es gibt sogar pflanzliches Mittel, das kann man drauf sprühen und dann geht es eigentlich schon wieder runter.
Ja, das Unterschied, ob es nur gut oder verloren ist. Kommt auch wieder auf die Qualität an. Es gibt ja unterschiedliche Raulieder. Der Nupuk ist ja ein hochwertiges Leder. Velour ist einfacher. Und wenn Sie jetzt da auf einen Velour-Lederschuh was drauf, dann ist die Wirkung wahrscheinlich größer als wie zum Beispiel auf einen Nupuk-Schuh. Es kommt eben auch wieder auf die Qualität an.
Da haben wir wieder die Beratung bei Ihnen im Schuhgeschäft.
Ja.
Sie teilen es aber auf. Sie machen Schuhgeschäft, Frau Pflanz, und der Papa macht das Museum. Oder sind Sie manchmal auch noch im Geschäft, Herr Pflanz? Ach schon.
Ja, nicht mehr so. Na, da ist man dann noch schnell draus gewachsen. Also, das ist, die Tochter macht es ja gut. Und sie macht es ja, sie ist ja sehr fleißig und sie ist auch ein Fachmann, wie es heute überhaupt keinen mehr gibt. Und es ist eigentlich schade, wenn das ausstirbt, wenn das Wissen ausstirbt. Und das, meines Erachtens ist das auch gewollt. Gezielt, das geht ja nicht seit jetzt, das geht ja schon jahrzehntelang. Wenn Sie die Ausbildung so erschweren, dass keiner mehr ausbildet, dann haben Sie, wissen Sie, dass Sie in 20 Jahren keine Fachleute mehr haben. Das weiß ja jeder. Und das geht ja schon Jahrzehnte. Und jetzt kommen allmählich die Auswirkungen. Die Fachleute gehen in Rente und es kommt nichts nach. Und jetzt wird es allmählich spürbar. Und das ist jetzt das Problem, wo wir haben. Aber die Ursache, die ist ja schon Jahrzehnte zurück.
Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sie haben ja auch schon Kinder, Frau Pflanz, die mit der Lederhose unterwegs sind oder mit dem Dirndl. Haben die Interesse? Weil man wächst ja in so einem Traditionsgeschäft auf mit dieser Selbstverständlichkeit. Das war schon immer da, das gibt es schon. Denkt eigentlich als junger Mensch gar nicht drüber nach, mag ich es auch mal übernehmen. Jetzt sind Sie ja auch noch jung und führen das Geschäft. Aber gibt es überhaupt schon Überlegungen, ob noch eine Generation weitermacht?
Also momentan gibt es noch nicht. Ich habe zwei Kinder, ich habe das Glück, mein Sohn, der hat schon abgeschlossene Lehre als Einzelhandelskaufmann.
Der klingt wird jetzt, schon mal gut.
Ja, der ist auch momentan im Laden, geht jetzt aber dann auf die Boss. Dann wird man schauen, was er macht. Und meine Tochter macht tatsächlich gerade die Lehre bei uns. Die ist jetzt im zweiten Lehrjahr. Und dann muss man einfach schauen. Ich glaube, es ist momentan einfach eine Zeit, wo du schlecht planen kannst. Naja. Wo du einfach, wo von außen so viele Sachen kommen, die man schwer beeinflussen kann. Und drum, man wird sehen. Also die Ausbildung haben sie und was sie dann letztendlich machen werden, das wird man sehen. Es ist ja oft auch so, dass manche erst mal weggehen und irgendwann kommen sie zurück und sagen, ich mache es jetzt doch. Und da warten wir jetzt einfach ab.
Und wie war es bei Ihnen? Weil Sie haben ja eine schöne Kindheit gehabt im Schuhgeschäft und in der Werkstatt. War Ihnen dann klar, also wie Sie gerade sagen, als junger Mensch möchte man raus und muss man auch raus. Dann kann man, wer nicht fortgeht, kann nicht zurückkommen. Ist es Ihnen auch so gegangen, da war Ihnen schon immer klar, Sie übernehmen das Geschäft?
Tatsächlich war mir immer klar, dass ich den Beruf machen möchte. Also ich habe auch dann mit der Lehre angefangen und habe dann noch ein Handelsfachwirt obendrauf gemacht. Es war für mich immer klar, ja, ich wollte eigentlich nie was anders machen. Ich war mal eine Zeit lang weg, aber auch in einem anderen Schuhgeschäft, also in verschiedenen Schuhgeschäften, um einfach mal Erfahrungen zu bekommen, wie so anders auf und zugeht. Das war eine kurze, aber intensive, schöne Zeit, hat mir viel gebracht, bin dann wieder zurückgegangen. Ja, es war immer schon meins.
Tradition verpflichtet, es kann aber auch Fluch und Segen sein. Sie haben es ja jeweils immer von Ihren Vätern übernommen. Und das, man ist sich, glaube ich, auch der Verantwortung bewusst, dass die Familientradition erhalten bleibt. Oder wächst man da einfach so rein?
Ich glaube, es ist einfach so, man wächst da rein. Ich glaube, wir haben es unterschiedlich empfunden. Wir haben uns, mein Vater sagt, ihm hat die Tradition immer viel Halt gegeben. Ich habe es manchmal... ja, wie Sie sagen, es ist Fluch und Segen. Manchmal kommen eben Gedanken, gerade wenn schwierige Zeiten kommen, schaffe ich's? Was ist, wenn es bei mir aus ist? Wir haben eine Ahnentafel im Laden und natürlich stehen da ganz viele schon drauf und ich stehe ganz unten. Irgendwann ist es so, da ist kein Platz mehr und manchmal denke ich mir, geht's weiter? Und das ist manchmal schon ein bisschen, wo ich mir selber Druck mache und mir sage,
diese lange was Reihe ist, kann genau, nicht zu Ende gehen.
Genau, was ist, wenn es jetzt gerade bei mir dann da den Schnackler macht? Aber es ist aktuell so, man muss abwarten. Es wird sich zeigen.
Jetzt ändert sich natürlich, bei Ihnen war das noch ganz anders, Herr Pflanz, aber jetzt ändert sich ja die Schuhmode ja fast jährlich. Ist das dann anstrengend in Ihrer Branche? Jetzt, der Papa wollte erst noch was sagen.
Ja, sicherlich. Hat sich alles verändert. Aber bei mir war es auch so, nachdem ich zwei Berufe gelernt habe, der wollte jetzt erstmal raus in die Welt. Ich war dann längere Zeit in Hamburg, war aber eine wunderschöne Zeit und auch eine sehr wichtige und lehrreiche Zeit. Und da habe ich an das Geschäft noch weniger gedacht, gell? Und das kommt dann mit der Zeit schon. Man muss halt alles abwarten können. Aber momentan ist es schwierig zum Planen, weil die Zeit ist halt momentan sehr unsicher. Und das ist auch ein großes Problem in unserer Zeit, weil man im Gegensatz zu früher, man kann eigentlich schwer planen, weil man nicht weiß, was ist nächstes Jahr.
Aber zu Ihrer aktiven Zeit hat sich die Mode ja viel weniger geändert. Da war jetzt zum Beispiel, was heißt die Pfennig-Absätze oder die flachen Schuhe. Das hat ja immer 5 bis 10 Jahre gehalten. Da waren ja Trends nicht so wie jetzt, dass jedes Jahr gleich wieder was anderes ist. Das war doch auch beruhigender für Ihr Handwerk, zu sagen, jetzt machen wir die Schuhe so.
Ja, soweit ich es in Erinnerung habe, waren die Probleme auch da. Sicher, da hat sich nicht so schnell geändert, aber geändert hat es sich auch. So lange hat es nicht gehalten, also ein paar Jahre, und dann ist ja wieder was anderes gekommen. Und es hat sich auch immer wieder geändert, andere Farben, andere Absatzformen, und die haben sich schon schneller geändert. Da war das auch schwierig, also so einfach war es früher auch nicht, aber jetzt ist es noch schwieriger geworden.
Was waren für Sie rückblickend jetzt, Herr Pflanz, die schönste Schuhmode? Für Herren wie für Damen? Weil Sie haben gesagt, so in den 50er Jahren war es schon sehr elegant.
Ja, also Ende 50, Anfang der 60er Jahre, da waren die engen Hosen und die Spitzenschuhe, die Pfennig-Absätze für die Frauen und die hohen Absätze. Und es war vielleicht nicht unbedingt gesund, aber es ist dann schon gesund an der Mode. Aber schick war das.
Und die Männer haben die nicht auch die Spitzenschuhe gehabt, so wie Elvis Presley?
Ja, Falk, die haben die enge Hosen, die Spitzenschuhe gehabt. Und das war einfach eine schicke Mode. Und da war eben das Mode und sonst nichts anderes. Und das möchte ich sagen, das war schon eine gravierende Mode, aber auch eine schicke Mode. Nachdem sind dann die dicken Absätze, die dicken Sohlen gekommen.
Plateauschuhe,
das,
ja.
Das war auch Mode, aber war nicht unbedingt schön.
Was? Das kennen wir aber alle. Und dass man jung jeden Schmarrn und jeden Trend mitmacht auch. Aber jetzt geht es, glaube ich, schneller, Frau Pflanz. Jetzt ändert sich die Mode schneller.
Ich glaube, dass die Mode ist nicht mehr so eindeutig. Es war halt damals, wie mein Vater schon sagt, es gab dann diese Spitze es gab nichts anderes. Alle haben in einer gewissen Form diese Spitzensachen gehabt. Dann kam das Plateau. Das hat sich vielleicht gerade bei den Eltern nicht mehr so durchgesetzt, aber bei den Jungen auf jeden Fall. Also er hat im Museum wirklich auch für Männer richtig dicke Plateauschuhe mit einem richtig hohen Absatz zu den Schlaghosen. Und ich glaube, jetzt ist es sehr individuell. Es gibt momentan fast alles und jeder kann selber schauen, wo er sich da selber sieht. Also diesen großen Trend, ja, bei den Jungen gibt es noch ein paar so bestimmte Marken oder Sachen, die momentan sehr angesagt sind. Aber allgemein, finde ich, ist es ein bisschen mehr individuell geworden.
Haben Sie denn, Sie haben ja auch vorhin schon zu Beginn unseres Ratsches erzählt, Sie haben doch ziemlich viele Schuhe. Haben Sie denn auch so eine Lieblingsphase in der Mode? Und jetzt Schuhmuseum von Ihrem Vater kennen Sie ja auch in- und auswendig. Gibt es für Sie eine Schuhmode, die Sie besonders schön finden?
Tatsächlich sind es auch diese Spitzenpumps. Ja, weil er hat, also wir haben sie für, wir hatten ja letztes Jahr 400-jähriges Firmenjubiläum und da haben wir einige Schuhe eben aus den Epochen rausgesucht und da konnte ich dann nicht umhin, dass ich in so einen Spitzen mal, das war zufällig meine Größe, dann selber nochmal reingeschlupft bin und das sind schon die, die mir tatsächlich am besten gefallen, diese hohen Spitzen mit dem Pfennig absetzen.
Und da haben die Leute auch früher tanzt wie der Lump am Stecken mit diesen Schuhen.
Ja. Also ich weiß nicht, wie man es gemacht hat wahrscheinlich. Es war halt einfach so. Aber ich finde, es haben auch viele Frauen, die die Mode mitgemacht haben, heute kaputte Füße. Mhm. Ja. Das hat schon, also die haben schon ihr Attribut dafür bezahlt, für die schicke Mode.
Was wünschen Sie sich von den Kunden?
Von den Kunden vielleicht, also die Kunden, die bei uns kaufen, haben eigentlich schon diese Wertschätzung. Mhm. Das kriegen wir immer wieder, die Rückmeldung, auch gesagt, Mensch, schön, dass so ein Laden wie euch nur gibt, sowas gibt es eigentlich nicht mehr. Es ist ja so wie mit den Tante-Emma-Läden, wenn es nicht mehr da ist, dann vermisst man es. Mhm. Und das, glaube ich, da kriegen wir viel Rückmeldung. Ja, was wünsche ich mir? Also unsere Kunden sind eigentlich sehr wertschätzend und auch wirklich sind nette Leute. Das ist vielleicht der Unterschied auch zu Großbetrieben bei uns. Die sind sehr anständig und sehr nett und schätzen das eigentlich auch, was wir machen, dass wir uns dahin buckeln.
Aber das kennt man ja von sich selber, wenn es dann ein Geschäft noch gibt, wo man als Kind schon eingekauft hat. Das ist ein ganz wohliges Gefühl. Ja. Da fühlt man sich eigentlich als Kunde, geht Ihnen ja, wenn Sie Kundin sind, sicher auch so. Und dass es noch so ein Traditionsgeschäft gibt wie Ihres in Landsberg, wie Sie gerade gesagt haben, wenn es weg ist, merkt man es erst. Aber wie schön das ist, dass man sagt, da haben wir schon immer einkauft. Da geht man zum Schuhkaufen einfach zum Pflanz.
Also wir haben viele Leute, die vielleicht früher in Landsberg waren als Kind, die jetzt die Stadt wieder besuchen und halt merken, es hat sich alles verändert und die kommen zu uns dann rein und sagen, Mai, Gott das sei Dank ist schön, weil das ist doch noch was Beständiges, das ist was, das kenne ich von früher. Wir haben so ein Kinderkarussell drin, so eine Katze mit so Mäusen. Seit die 60er und sagen, mei, da bin ich schon gefahren, jetzt fahren heute meine Enkel da drauf. Ich glaube, das gibt die Leute so ein bisschen so dieses Geborgenheitsgefühl, ein bisschen so dieses Aufgehobensein und vielleicht jetzt in der Zeit, wo sich alles so schnell ändert, auch so ein bisschen so dieses Behütete, ach, da ist noch was, das kenne ich von früher.
Ach, das klingt jetzt aber auch wirklich sehr, sehr, sehr heimelig, in ihr schönes Geschäft zu gehen. Herr Pflanz, Sie haben Ihr Museum wann geöffnet? Wann darf man Sie besuchen? Oder nur nach Anfrage?
Es ist ja so, vor 30 Jahren habe ich dann die Möglichkeit gehabt, dieses Museum zu eröffnen. Und jetzt ist es so, ich mache es jetzt nur noch mit Führung, so ab drei Gruppen und nur mit Voranmeldung. Mhm. Also ich habe keine normalen Öffnungszeiten, sondern man muss einen Termin ausmachen. Und wenn es dann zwei, drei Leute sind oder eine Gruppe und dann mache ich da eine Führung, weil die Leute schätzen das und sagen, da erfahre ich ja viel, was ich so noch nie gehört habe, was ich eigentlich, was stimmt, was sie sagen, aber man hat nie drüber nachgedacht. Und die gehen dann überrascht hinaus mit so viel Wissen. Dabei kann ich ja nur einen Bruchteil zeigen oder auch nur einen Bruchteil davon darüber sagen. Aber das langt ja schon, weil die Sie müssen denken, das ist so vielseitig. Schuhe von der ganzen Welt. Und jeder Schuh ist anders. Und das ist so faszinierend. Und ich glaube, das beeindruckt schon die Leute, weil die meisten können sich unter Schuhmuseum gar nichts vorstellen.
Wir können es jetzt ein bisschen. Und es ist auch sehr berührend, dass Sie uns erzählt haben von dieser langjährigen Tradition seit 1757
gibt. Nein, seit 1625.
Was war es mit 1757? Was hat es damit auf sich? Die Jahreszahl gibt es ja bei Ihnen auch. Da hat es dann die Familie.
Ja, da war mein Vater mit den Forschungen nicht so weit.
Ah, also seit 1625, das muss man sich erst mal vorstellen. Gibt es Ihr Traditionsfamilienunternehmen in Landsberg am Lech? Das ist was ganz Kostbares. Und Sie gehen auch kostbar mit diesem Vermächtnis und mit dieser Tradition um. Schön, dass Sie wollen noch was sagen.
Also, ich wollte nur sagen, wer am Schuh spart, der spart am falschen Fleck. Weil Schuhe ist ja, Wegwerfschuhe ist ja Sondermüll. Und es würde ja, ist ja nicht umweltfreundlich. Und das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Kauf drei, zahl zwei und schmeiß zwei weg. Ich finde, wenn man muss es auf die Tragezeit rechnen. Wenn einer einen guten Schuh kauft, der ein bisschen mehr kostet, und im gleichen Zeitraum aber drei Paar billige kauft, dann war am Ende der billige Schuh der teurere. Und das wird die Leute ja nicht bewusst, aber so muss man es sehen. Und das ist eigentlich schon zeitgemäßer.
Bei uns in der Familie hat es geheißen, was billig kaufst, kaufst zweimal. Und darum ist es schön, wenn es noch Qualitätsprodukte gibt, wenn es noch Handwerk gibt und wenn es ein Familienunternehmen gibt mit dieser langen, langen Tradition. Seit 1625. Letztes Jahr war 400-jähriges Jubiläum. Schön, dass Sie uns Ihren Beruf vorgestellt haben. Schön, dass Sie uns Ihr Familienunternehmen vorgestellt haben. Heidi und Heinrich Pflanz waren bei mir zu Gast. Vielen Dank, gute Heimfahrt nach Landsberg und Dankeschön, dass Sie uns von Ihrer Familientradition erzählt haben.
Dankeschön.
Ja, war schön bei Ihnen.
Fanden wir auch. Bedanke mich fürs Zuhören, auch wenn es heute vielleicht technisch ein bisschen holprig war. Ich hoffe, Sie haben mit Vergnügen zugehört. Für Gott,